Ja, noch ein Wort zu mir selber, das vorhin jetzt noch nicht so deutlich wurde. Bin verheiratet, habe ein kleines Mädchen zu Hause, 10,5 Jahre alt, eine Australian Shepherd Hündin. Meine Frau arbeitet bei Palliativmedizin, das ist Sterbebegleitung, Schwerstkrankbegleitung, medizinische Schmerztherapie und dergleichen für ein würdiges Leben zu Hause. Interessante und wichtige Arbeit, denke ich. Ich selbst war 26 Jahre lang hauptamtlich oder hauptberuflich bei der evangelischen Kirche in Baden und bin jetzt seit 10 Jahren selbstständig mit einer Praxis, Beratungspraxis, und vor anderthalb Jahren gab es für mich eine damals vor 10 Jahren war schon eine Riesenkrise. Ich stand vor der Entscheidung, bleibe ich im öffentlichen Dienst mit all den Vorteilen? Und Sie wissen, im öffentlichen Dienst wird man nicht mehr versetzt, sondern umgebettet. Das hat Vorteile. Oder gehe ich in die Selbstständigkeit? Und ich kann mich noch lebhaft erinnern, dass der Herr vom Arbeitsamt in Waiblingen, wo wir damals wohnten, zu mir sagte, Sie sind grob fahrlässig, Sie gehören bestraft. Das war mir natürlich eine Riesenhilfe, ne? Vertiefte meine Krise. Und trotzdem habe ich mir gesagt, auch in der größten Krise gibt es eine Chance. Und so machte ich mich selbstständig mit dieser Beratungspraxis und vor anderthalb Jahren gab es die zweite Krise. Ich merkte, oder die hundertste Krise, ne, also auch die Geburt war für mich eine Krise, weil ich wollte nicht auf die Welt kommen und meine Mutter wurde dann auf einen LKW gesetzt und über die Gräbelchen in der Landstraße, die kennt man heute gar nicht mehr, ne? Früher gab es die noch, gefahren, ne? Dass ich endlich rauskomme. War auch eine Krise. Also, zurück zur Krise vor anderthalb Jahren. Ich merkte, dass die Werkzeuge, die wir gelernt haben, die Werkzeuge der Individualpsychologie, die finalen Werkzeuge und so weiter, eine tolle Sache sind. Nicht nur für die Seelsorge schlechthin, sondern auch für das Coaching in der Wirtschaft. Und dann standen wir vor der Frage, wie machen wir das? Und dann ergab sich die Möglichkeit oder die Chance in der Krise, eine Akademie zu gründen. Hier steht Akademie Coaching Individual. Ich finde das Wort so toll. Das kam mir eines Nachts. Coaching Individual. Ich bin Freiheitstyp. Bruder, ich weiß nicht, was du bist. Auch Freiheitstyp? Alles Mögliche. Naja, siehste. Da fällt es, der Coaching individual, wir sind alle individuell und wir dürfen es sein. Und ich merkte, die Werkzeuge sind wichtig. Und dann fing ich an, meine Dienste in der Wirtschaft anzubieten. Und siehe da, fast ohne Werbung wurde ich eingeladen. Und meine erste Firma war eine Softwarefirma das war ein Treffen in Bonn. Und die Leute waren anschließend begeistert von den Gedanken. Das bestätigte mich und wir gründeten dann eine Akademie. Ich gründete dann ein Netzwerk, weil ich sah, ich will das nicht alleine machen. Ich brauche Berater, ich brauche Leute, weil ich hatte nicht die Ahnung und die Fähigkeit, das alles zu managen. Obwohl ich ja aus der Wirtschaft komme, wie du vorhin ja auch gesagt hast, aus dem Möbelgeschäft, als Prokurist im Möbelgroßhandel. Und der Herr gab mir so eine Vision, lad Topmanager ein. Ich sag, für was? Ja, die haben eine Idee. Und ich sage, ich soll die einladen zum Kaffee. Ich wusste nicht, wozu ich die einladen soll. Und ich wusste auch nicht, wozu die kommen sollen. Zu mir, weißt du? Und ich sagte es einem Freund und irgendwann setzte er mir die Pistole auf die Brust und sagte, so, wann ist der Termin? Und ich, ne, Freiheitstyp, sag, Hauptsache ich habe im Moment vom Hals, ne, ich sage, das machen wir am 6. Juni. Ne. Ich hatte, habe noch ein bisschen Zeit, war erst Frühjahr. Ne. Aber der 6. Juni kam unaufhörlich näher, wie eine Bedrohung. Und ich wusste immer noch nicht, wozu ich sie einladen soll, die Leute. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben und habe gedacht, jetzt bin ich ganz ehrlich. Dann habe ich die Leute angeschrieben, habe sie eingeladen zum Kaffee zu mir nach Hause. Und ich habe ihnen geschrieben, dass ich nicht wisse, wozu. Und irgendwie muss das die Neugierde geweckt haben. Es kamen alle. Alle fünf, die ich angeschrieben habe, die kamen. Wertvolle Leute, zum Beispiel der Gründer und Chef von web.de. Er kam und ist heute noch mein Berater, auch persönlicher Freund geworden. Und so gestalteten wir die Akademie. ICL Akademie Coaching Individual. Ja, und jetzt gucken wir, dass wir damit den Menschen gut tun. Gerade auch in den Krisen. Und damit sind wir wieder beim Thema. Ich erlebe es selten, dass jemand zu mir kommt und sagt, ich brauche deine Hilfe, mir geht so unheimlich gut. Habe ich auch mal erlebt, aber nur einmal. Die meisten kommen, weil sie eine Krise haben, weil sie in ihrem Leben eine Veränderung haben. Ich möchte mal so sagen, die Definition von Krise finde ich ganz gut. Entscheidung, Wendepunkt. Das bedeutet eine umfassende Erschütterung durch körperliche, seelische oder geistige Ereignisse. Wir nennen das Krisenauslöser, du kennst dich ja aus, ne? Auf dem Gebiet hier. Wir kennen uns schon seit 1980 oder wie war das? Ja, so ungefähr. Gell? Die durch ungewohnte oder die durch gewohnte Stressbewältigungsmechanismen nicht mehr bewältigt werden können, die Identität verändern und deren Ausgang ungewiss ist. Es kann zum Zusammenbruch oder zu einer stabilisierten Persönlichkeit kommen. Das ist eine interessante Geschichte. Also hier liegt ja schon eine Chance drin. Zusammenbruch oder stabilisierte Persönlichkeit. Und der Hammer an der Sache ist es, dass wir nicht hilflos dieser Krise ausgesetzt sind, sondern wir können durchaus selber aktiv werden, selber mitgestalten, mitwirken. Ich werde es nachher nochmal erläutern. Alle gravierenden Veränderungen der Lebenssituation können Krisen auslösen. Also da haben wir eine ganz breite Palette von Möglichkeiten, Übergangsphasen, zum Beispiel Einschulung, Pubertät, Familiengründung, also auch, wie du sagtest, Ehe kann eine Krise sein, heraus aus der Selbstständigkeit, hinein ins Ehejoch. Ein Mensch, ein 104-Jähriger hat mir gesagt, er hätte jetzt so viel erlebt, den Ersten Weltkrieg, den Ehekrieg, den Zweiten Weltkrieg, also, ja, Krisen lauern überall, wo wir uns befinden. Berufswechsel, Ruhestand kann eine Krise sein. Mein Schwiegervater hat meiner Schwiegermutter die Küche weggenommen. Als er in den Ruhestand ging, hat er die Küche instand besetzt und fängt dort jetzt an zu kochen. Und naja, jetzt muss die arme Frau sich eine andere Aufgabe suchen. Ne? Das ist auch für sie eine Krise, ganz klar. Wenn wir gewohnte Lebenssituationen verlassen, Umzug, Gewohnheit ist eine ganz starke Sache. Gewohnheit ist was Starkes, hat eine Macht in unserem Leben. Verlassen, verändern, das sind diese Stichworte. Ich möchte nur ein paar so Gedanken äußern. Das Thema ist so breit, so umfassend, wir können gar nicht alles in einer Stunde hier abhandeln. Aber so ein paar Gedanken. Das sind so Krisenauslöser. Und ich möchte es einfach nochmal betonen, wir sind nicht dazu geschaffen, hilflos den auslösenden Situationen in unserem Leben ausgesetzt zu sein. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Sondern, ich möchte mal mit einem Satz von Dreikurs sagen, Dreikurs war ein Schüler von Alfred Adler, gibt es übrigens ein tolles Erziehungsbuch, wer das interessiert, Kinder fordern uns heraus. Dreikurs sagt, nicht die Situation, in der wir uns befinden, ist entscheidend, sondern was wir draus machen. Und ich höre oft auch in meiner Praxis, ich kann da gar nichts machen, ich bin da hilflos. Schauen wir mal, ob wir doch heute eine Antwort finden. Im Moment erlebe ich viele Krisen in den Ehen und ich kann sagen, ist eine Tragik, im Moment habe ich Beratungen mit jüngeren Eheleuten ungefähr gleichen Alters, so zwischen 32 und 43, fast das gleiche Problem. Und also für mich ist es manchmal direkt ja schon bedrückend auch zu sehen, wie viel Probleme auf dem Gebiet sind. Individuell erlebt heißt, jeder erlebt diese Zeit anders. Deswegen, wer jetzt heute Morgen hierher gekommen ist und eine passende Antwort so schablonenmäßig für alle Krisen jetzt erwartet, das könnten Sie gar nicht bezahlen, was das kosten würde. Das gibt's gar nicht. Wir sind alle verschieden. Gibt's ein schönes Buch, Frauen sind anders, das wissen wir schon lang, und das heißt aber, Frauen sind anders, Männer auch. Wir sind individuell und jeder erlebt die Krise anders gemäß seines Lebensstils. Jetzt kommt so ein Wort hinein hier. Lebensstil heißt, ich sag's mal im Computerdeutsch, die Prägung auf der Festplatte meines Lebens, das Betriebssystem auf der Festplatte meines Lebens, das in den ersten 6 Jahren geprägt wird. Darüber können wir jetzt den ganzen Morgen noch extra reden. Vielleicht werde ich ja nochmal eingeladen, da können wir das machen. Das ist heute nicht das Thema, nur dass Sie wissen, von was ich rede. Jeder Mensch hat eine Grundprägung in seinem Leben. Ich nenne es jetzt einfach mal Lebensstil oder Betriebssystem. Und gemäß dieser Prägung werden wir Krise erleben und werden wir etwas aus Krise machen. Irgendwas, auch wenn wir nichts machen, machen wir ja was, nämlich nichts. Auch das verflixte 7. Jahr der Ehe gibt es nicht mehr. Ich stelle im Moment fest, dass es oft das 16. Jahr ist, das 14. Jahr. Also relativ lange Ehezeiten und plötzlich gibt es eine Veränderung, eine Infragestellung. Es wird langweilig. Man verändert sich, man möchte was anderes. Es hängt davon ab, wie ein Mensch generell seine Erlebnisse verarbeitet. Und zwar gemäß seines individuellen Lebensstils. Und jetzt können wir uns selber schon mal denken. Gelingt es uns, diesen Lebensstil zu erkennen, haben wir eine gute Möglichkeit, daran Veränderungen wahrzunehmen. Das macht Arbeit. Das schmeckt nicht immer ganz gut, aber es hat eine ungeheure Chance. Es birgt die Möglichkeit, auch Krise ganz anders zu erleben. Ich möchte das nur mal an einem Punkt festmachen, wie wir das ab heute gleich ganz anders machen können. Dass jeder auch was mitnimmt hier. Das ist ja heute wichtig, dass man was mitnimmt. Also nicht nur jetzt Wurst und Käse, sondern auch vom Thema wäre mir ganz wichtig. Der Mensch, und das ist das große Risiko, der Mensch ist ein mündiges Wesen. Der Mensch ist das einzige Wesen, welches sein Leben aktiv und kreativ mitgestalten kann und soll. Kaum zu glauben. Der Mensch ist das einzige Wesen, an dem sich Gott die Hände dreckig gemacht hat. Alles andere, wissen wir, ist ja durch das Wort geschaffen, es werde. Ne? Aber bei Menschen hat Gott Hand angelegt, aus Erde, aus Lehm oder was das da war, hat er den Menschen gestaltet, hat sich die Finger schmutzig gemacht. Der Mensch hat die Möglichkeit, wie Abraham seinerzeit vor Gott zu treten und mit ihm zu handeln. Hey, das machen wir mal anders, ne? Und Gott lässt sich drauf ein. Mose sagt zu Gott an einer Stelle, wenn du das tust, verlierst du das Gesicht vor den Menschen. Mach das nicht, du machst dich ja lächerlich. Und was steht da? Und Gott ließ es. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Welch eine Möglichkeit. Der Mensch, der zum Herrschen geschaffen ist, macht euch die Erde untertan. Sprecht ihr zu diesem Berg? Ja, wir. Dann hätte ich ja die Verantwortung, oh Schreck. Will ich das denn? Wollen wir Verantwortung? Mitreden ja, aber wollen wir Verantwortung? Und darin liegt ja die Chance. Ich kann nur das verändern, was ich erkenne und was ich verantworte. Eine Riesenchance. Ich muss mich nicht, und das möchte ich so ganz tief in Ihre Herzen schreiben, ich muss mich nicht hilflos irgendeinem blinden Schicksal ausgeliefert sehen. Ich muss es nicht. Sondern ich habe die Möglichkeit, mitzugestalten, Verantwortung mitzuübernehmen. Nächster Gedanke, wenn ich an Krisen denke, dann erlebe ich verschiedene Phasen. Krise heißt zunächst einmal die erste Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens, der Verleugnung. Vielleicht Kopf in den Sand, Vogel-Strauß-Politik. Wir wehren uns gegen die Veränderung, wollen nicht wahrhaben, dass es nicht mehr so ist, wie es einmal war. Es war ja so schön, ne? Man vergisst ja dann auch zum Glück die anderen Dinge oft, die nicht so schön sind. Zweite Phase der aufbrechenden Gefühle. Wir fühlen uns hoffnungslos, machtlos, hadern mit dem Schicksal, verspüren Ängste, Unsicherheit, Wut, Schuldgefühl, Selbstzweifel. Die ganze Palette der Gefühle laufen oft ab. Ich weiß nicht, welche Krise Sie jetzt gerade vor Ihrem inneren Auge haben. Dürfen sich gern etwas vorstellen. Vielleicht entdecken Sie das eine oder andere auch darin wieder. Ganz normal. Wir dürfen diese Dinge durchleben. Es ist wichtig, dass wir sie durchleben. Dann die Phase der Neuorientierung, und das ist etwas, was wir wollen dürfen, wofür wir uns entscheiden dürfen, dass wir sagen, worin liegt meine Neuorientierung? Worin kann ich die Perspektiven neu entdecken, die es in meinem Leben gibt? Wir beginnen nach Lösungsmöglichkeiten und Auswegen zu suchen. Also Krise oft auch als Motor, als Kraft, als Antrieb, etwas zu tun. Eine Mitarbeiterin von mir sagte mal, gib mir mal einen Termin, bis wann ich das fertig haben soll, ich brauche den Druck, sonst tue ich nichts. Also da denke ich, die Mitarbeiterin ist ja schon mal ganz ordentlich reflektiert, sie weiß das ja schon mal und steht dazu, und den Druck kann ich ihr dann gerne machen. Ja, oftmals gibt Krise Druck, und die schönsten Edelsteine, habe ich mir mal sagen lassen, entstehen unter großem Druck, stimmt es? Sagt man so, gell? Und wir beginnen nach einer Lösung zu suchen, nach einem Ausweg. Also ist Krise doch gar nicht mal so schlecht, oder? Krise. Ich denke, für den Sohn Gottes war es auch eine Krise im Garten Gethsemane. Und was ist daraus entstanden? Ewiges Leben für uns, oder? Doch gar nicht so übel, Krise. Mir ist mal aufgefallen, obwohl ich schon 100 Mal drüber weggelesen habe, mir ist es aufgefallen, da heißt es an einer Stelle, Jesus, der kam erfüllt vom Heiligen Geist vom Jordan, ne? Und dann führte der Geist ihn in die Wüste. Ich denke, davon kann mich ja mal der Herr bewahren, ne? Vor Wüste, Wüstenerfahrung. Und dann las ich weiter und dann steht da tatsächlich, und in der Kraft des Heiligen Geistes kam er aus der Wüste. Vorher war er in Anführungsstrichen nur erfüllt. Aber nach der Wüste kam er in der Kraft. Also auch da eine Chance. Wie oft gab Krise Kraft, wenn wir nicht aufgeben, verzweifeln, verzagen, resignieren? Auch eine Entscheidung von uns. Wir sind nicht hilflos ausgeliefert. Und in der Kraft kommen wir aus der Krise. Wäre das nicht gut? Mit einer neuen, gestärkten Persönlichkeit kommen wir aus der Krise. Suchen Ausweg, finden Lösungen. Ich selbst war in einer tiefen Krise, habe ich vorhin so kurz erwähnt, als ich überhaupt mal nach Gott und seinem Wort fragte. Krise. Ja, ich war in einer tiefen Krise, als mich Freunde zwangseinwiesen auf eine christliche Freizeit. Und gutmütig wie ich bin, bin ich hin, ne? Nicht ahnend, was dort passiert. Und ich bin heute dankbar, dass ich diese Krise erleben durfte. Und dann die vierte Phase, das neue Gleichgewicht. Wir haben uns mit der neuen Situation arrangiert. Wir sehen plötzlich wieder Licht am Horizont, Licht am Ende des Tunnels und dürfen erfahren, dass es ein Weiter gibt. Also nicht erschrecken, ich sage das zu Ihrer Ermutigung, nicht erschrecken, diese Phasen gibt es, die sind normal. Wir müssen nicht ständig den Coolen spielen. Wir dürfen auch die Emotionen haben, die hier genannt sind. Wir dürfen Ängste haben, wir dürfen Unsicherheiten haben, wir dürfen Wut haben. Wut ist Kraft. Wir dürfen Selbstzweifel haben. Das Schlimme wäre, im Selbstzweifel zu verharren, darin zu versinken, darin unterzugehen. Das wäre fatal. Einmal heißt es im Alten Testament, die Krise oder so ähnlich, Sie wissen das besser, gell? Ich sag's mal so, die Krise steht vor der Tür, nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Gar nicht so einfach, ich weiß es wohl, nicht einfach, aber eine Chance. Und dann hinzukommen zu einer Neuorientierung und zu einem neuen Gleichgewicht, das ist das Ziel unserer Beratung. Das ist das Ziel der Beratung, die wir anbieten, in der Praxis, auch im Coaching. Neuorientierung, neues Gleichgewicht. Klingt doch gut, oder? Manchmal geht es durch die Wüste. Und die Wüste hat eine Chance. Und in der Kraft kommen wir aus der Wüste. Das ist ein Angebot. Das gilt jedem. Da ist niemand ausgenommen. Ich möchte noch ein bisschen vertiefen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Und zwischen den zwei Möglichkeiten dürfen wir entscheiden. Zwei Möglichkeiten. Erstens Flucht und zweitens sich der Krise stellen. Kennen wir das? Flucht. Ich kenne das auch. Ich war sogar ein ganz gemeiner Flüchter. Ich floh heimlich. Wenn es mir irgendwo nicht mehr so passte oder wenn ich in die Krise kam, dann habe ich geguckt, wo könnte der Ausweg sein. Ich habe aber niemanden daran teilhaben lassen an meine Gedanken. Ich habe gemeint, die Krise alleine bewältigen zu müssen. Großer Fehler übrigens. Und dann habe ich einen Ausweg gefunden und dann habe ich den ergriffen. Und als ich ihn sicher hatte, dann habe ich gesagt, tschüss. Und weg war ich. Was das hinterlässt, könnt ihr euch ja denken. Ich wurde mal gefragt, was würdest du denn auf deinen Grabstein schreiben? Das ist übrigens eine interessante Frage. Und da habe ich mit Erstaunen festgestellt, wissen Sie, was auf meinem Grabstein steht? Und tschüss. Das hat mir so imponiert, das fand ich so toll. Und tschüss. Bitte? Ich bin dann mal weg, genau. Das sagt meine Frau immer, ist eine Hamburgerin, ne? Die sagt, ich bin dann mal weg. Aber was das mit denen macht, die nicht weg sind, das habe ich nicht bedacht. Kann man sich das vorstellen? Flucht. Geheime, gemeine Flucht. Ich sage es jetzt mal so. Ich habe vollstes Verständnis dafür. Aber daran kann man arbeiten. Heute kann ich vorher das Fingerchen heben und sagen, ich gehe bald mal weg, ne? Dann kann sich der andere wenigstens darauf einstellen. Flucht heißt der radikale Schnitt. Und häufig versuchen Menschen, die in einer Krise stehen, durch einen radikalen Schnitt ihre bisherigen Lebensumstände grundlegend zu verändern. Neuen Anfang suchen, beispielsweise durch einen neuen Lebenspartner und eine rigorose berufliche Veränderung. Ich erzähle euch ein Beispiel. Also ich erzähle nur, was ich darf. Keine Angst. Ich werde dann mal so ein ähnliches Buch schreiben wie Rute, alle meine Gespräche. Ne? Aber das kommt dann später, wenn ich mal in Rente gehe. Ein Ehepaar wollte Eheseelsorge. Ich habe ihn abgemacht, während wir im Gespräch sind miteinander die Wochen, möchte ich darum bitten, dass sich da nichts ändert in dieser Zweierschaft, denn es muss ja auch die Beratung irgendwo eine Chance haben und so. Ja, alles klar. Wir fahren jetzt in Urlaub und anschließend fangen wir an. Gut. Die Mutter mit drei Kindern, mit drei kleinen Kindern, die hatte 3 Wochen Urlaub, der Vater 2 Wochen, die letzte Woche hatte er beruflich was zu tun, die Mutter blieb noch dort im Urlaubsort. Und dann kam in der letzten Woche, als Papa schon zu Hause war, kam eine SMS bei der Mutter an. Sie wissen ja, was eine SMS ist, ne? Das ist eine sehr unpersönliche Kurznachricht manchmal, manchmal auch persönlicher, aber schnell geschrieben zumindest, wenn man Übung hat. Eine SMS kam zur Mama an den Urlaubsort mit folgendem Inhalt. Ehe beendet, tschüss. Mutter mit 3 kleinen Kindern. Krise, oder? Und dann kam der Mann zu mir, um mir das nochmal zu erklären und die einfach zu sagen, dass keine weitere Beratung notwendig wird. Er hat die Ehe beendet, er findet Gott so barmherzig. Als er zurückkam aus dem Urlaub eine Woche vor seiner Familie, da hat ihm ein Freund gesagt, guck mal, da drüben wird eine Wohnung frei und stellen Sie sich vor, Herr Spandau, welch eine Gnade, die Wohnung liegt näher zu meiner Freundin als vorher, als ich vorher zu Hause wohnte. Welch eine Gnade, ne? Radikaler Schnitt, Jobwechsel, Partnerwechsel und alles wird besser, denkste. Was wir nicht vergessen dürfen, wir nehmen uns doch mit. Überall, wo wir auftauchen, sind wir dabei. Mit unserem Lebensstil, mit unseren Problemen, mit unserem Sein, wie wir eben sind. Ich nehme mich überall hin mit und das ist das Problem. Flucht ist kein adäquates Mittel, um Probleme, um Krisen zu lösen. Aber ich darf an meinen Anteilen arbeiten. Das darf ich. Ich darf an mir und meinen Anteilen arbeiten. Ich spreche jetzt ganz bewusst von Anteilen, nicht von Schuld. Ich bin so dankbar, dass ich kein Pastor mehr bin und muss nicht von Schuld reden, sondern ich darf von Anteilen reden, die wir alle überall haben, wo wir auftauchen. Jeder hat seine Anteile. Wie viel, ist völlig egal. Können wir vergessen. Und an den Anteilen darf ich arbeiten. Meine Anteile, dass ich diese Situation erlebe, die ich gerade erlebe. Meine Anteile daran, dass meine Frau mich verlässt. Meine Anteile, dass mein Mann mich verlässt. Dass mein Mann fremd geht. Meine Anteile daran. Ja, da, aber ich doch nicht. Ich war mein Leben lang treu. Ja, glaube ich. Und trotzdem haben wir Anteile dran. An denen zu arbeiten. Und das ist eine Riesenchance. Eine Riesenchance. Also, 2. Möglichkeit, sich stellen. Das chinesische Schriftzeichen für Krise besteht aus 2 Teilen. Der eine Teil symbolisiert Gefahr und der andere Chance. Ist doch interessant, ne? Gefahr, Chance. Früher hat man gesagt, es hat alles 3 Gs, Gabe, Grenze und Gefahr. Gefahr und Chance, beides. Eine Krise ist eine gefährliche Chance, hat mal einer gesagt. Welche Chancen bieten uns Krisen? Krisen reißen uns aus der Gleichgültigkeit. Krisen wecken Kraftreserven, helfen erkennen, dass unsere eigenen Grenzen noch lange nicht erreicht sind. Ich selbst war 11 Jahre lang aktiv in der Suchtkrankenhilfe tätig und musste lernen, oft schmerzhaft lernen, dass es einen Weg nach unten gibt, dass es einen Weg des Abstiegs gibt. Und diesen Abstieg verkürzen wollen, heißt im Grunde, ihn zu verlängern. Leidensdruck, eine wichtige Geschichte, um umzukehren, um neue Chancen überhaupt wahrzunehmen, sich der Krise stellen. Herr, nimm ihn weg, nimm den Kelch weg, sagt Jesus. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Zum Glück. Eine Chance für uns alle. An einer Stelle heißt es, ich könnte Millionen von Engeln befehlen. Aber ich tue es nicht. Ich stelle mich dieser Krise. Und als Petrus sich vor Jesus stellt und sagt, es geschehe dir ja nicht, sagt er, hebe dich hinweg, Satan. Chance. In Krisenzeiten lernen wir beispielsweise das Leben, auch Alltägliches, wieder mehr zu schätzen. Dass wir uns weniger wichtig nehmen müssen. Dass wir nicht nach unseren Bedürfnissen gelebt haben, den Partner und die Freunde in Zukunft wichtiger nehmen wollen. Das wirklich wichtig ist für uns im Leben. Zum Glauben zu finden zum Beispiel, mehr auf unsere Gesundheit zu achten, unsere Zeit behutsamer einzuteilen. Ja, eins meiner Seminare heißt Krise in der Lebensmitte. Du warst dort, gell? Krise in der Lebensmitte, Midlife Crisis. Und ein Fußballer hat mir gesagt, die Halbzeit, wer kennt sich mit Fußball aus? Ich nämlich nicht. Aha, guck mal da. Und da, ja super. Also ich weniger. Aber er hat mir gesagt, und jetzt bitte prüft ihr beiden mal, ob das stimmt. Er hat mir gesagt, das Wichtigste am Fußballspiel ist die Halbzeit. Warum? Wenn die erste Hälfte schon nicht so gut war, aber wenn der Trainer es fertig bringt, uns in der Halbzeit so zu motivieren, dass wir neu mit Mut ermutigt auf den Platz gehen, dann können wir unter Umständen in der zweiten Halbzeit noch vieles herumreißen. Stimmt's? Oder? Das stimmt. Krise in der Lebensmitte, eine Chance, sich neu zu orientieren. Und das gilt für alle Krisen. Neu zu orientieren, neu zu überdenken, sich ermutigen zu lassen. Wir haben oft heute eine entmutigte Gesellschaft. Neu zu denken lernen. Neu denken zu lernen. Wir kommen nachher noch drauf. Bilanz zu ziehen. Zum Beispiel einen Rückblick zu halten. Für was kann ich danken? Wo habe ich Gottes Führung erlebt? Welche Gaben habe ich entwickelt und eingesetzt oder Stärken? Wo habe ich ein Defizit verspürt? Das, ob mit oder ohne Gott, mal völlig egal, jetzt mal hingestellt. Rückblick, Bilanz zu ziehen. Jedes gute Geschäft macht eine Bilanz. Ist wichtig, zu gucken, was ist gelaufen. Wo habe ich Kräfte investiert, die mir nichts gebracht haben? Wo will ich in Zukunft neu orientieren, neu einsetzen? Kräfte sammeln, wichtig, auch in der Krise. Dass wir nicht aus Angst vor der Leere uns in die nächste beste Aktivität stürzen. Kräfte sammeln heißt aber auch und vor allem, dass wir uns ganz neu von Gott stärken lassen. Eine Riesenchance. Und dann auch fragen, wo er uns haben möchte. Wo will ich in Zukunft meine Kraft investieren? Nach vorne schauen. Was soll meine Zukunft bestimmen und prägen? Wir dürfen diese Frage stellen. Die ist völlig legitim für einen mündigen Menschen. Welche Stärken, welche Gaben will ich neu fördern? Gabe des Klavierspiels, ne? Vorhin gesagt, ich war ein fauler Hund als Junge. Ich musste Klavier und Geige lernen und war zu faul dazu und habe es dann aufgegeben. Heute ärgere ich mich. Was will ich in Zukunft tun? Wie will ich meine Ehe in Zukunft gestalten? Auch das können den ganzen Vormittag mal in Anspruch nehmen. Neue Saat in den Ehegarten als Beispiel. Ein tolles Thema. Welche Rolle habe ich in meiner Ehe, meiner Familie? Welche Wünsche habe ich an meinen Partner oder er an mich? Was kann ich in meinem Partner erfüllen? Was kann ich denn tun für unsere Ehe? Auch das eine ganz interessante Frage. Was will ich beruflich noch tun? Was habe ich getan? Was habe ich erreicht? Was will ich noch erreichen? Bilanz zu ziehen, Ausblick zu halten. Was ist jetzt möglich? Vielleicht schafft die Krise der Arbeitslosigkeit einen riesen Raum für solche Fragen. Wäre ja möglich. Vielleicht mit Unterstützung. Ganz wichtig. Wir in Deutschland, wir schämen uns fast noch, Unterstützung zuzulassen. Ein hervorragender Arzt einer renommierten Klinik kam zu mir lange Zeit ins Coaching und ließ sein Auto 2 Straßen weiterstehen, weil ja niemand sehen durfte, wo er ist, obwohl das ein kleines Dorf war. Ihn kannte keiner, mich kannte fast keiner. Aber eine riesen Angst, eine Bankrotterklärung. In Amerika ist das kürzt zum guten Ton, dass jeder seinen Psychiater hat, ne? Hilfe zulassen, gerade in Krisenzeiten. Hilfe zulassen. Begleiten lassen. Nicht alleine stehen und. Wie heißt das Lied, kommen wir so spontan, gerade in Krisenzeiten hat es oft den Schein, als ließe unser Gott uns in der Welt allein. Ne? Aber nur den Schein, also mal den Mut zu haben, es gehört Mut dazu, den Mut zu haben, Bilanz zu ziehen, den Mut zu haben, mal zu fragen, was war denn und was ist jetzt und was soll sein. Und es fiel mir persönlich nicht leicht, ich sage das ganz ehrlich, es fiel mir nicht leicht zu sagen, was war jetzt 26 Jahre im hauptamtlichen Dienst und jetzt alles aufgeben in eine ungewisse Selbstständigkeit und ich warne euch, diesen Schritt zu schnell zu tun. Und dann die Chance in der Krise zu sehen. Und ich lebe heute noch. Staune ich manchmal drüber. Neues in die Beziehung zu bringen, denn alle Probleme sind eben auch Beziehungsprobleme. Kann man das so sagen, Bruder? Ja, ne? Da auch Neues zu wagen. Vielleicht aus einer Krise heraus. Ich kenne sie alle jetzt gar nicht und das ist mir auch lieb so. Dann kann ich hier alles sagen. Ich gehe nachher ja wieder. Der Pastor hat ja nachher den Ärger. Der Prediger hat den Ärger oder wie auch immer sich das nennt hier unten im Südbaden. Ich hau ab. Ich wohne in Baden-Baden. Ja, das mal zuzulassen und Hilfe zu beanspruchen. Und nicht nur immer das halbleere Glas zu sehen, sondern auch mal das halbvolle Glas zu sehen. Das Licht am Ende des Tunnels. Krise als Chance zu sehen, möchte sie ermutigen. Wie sehen wir die Krise? Ist das Glas mit Wasser halb voll oder schon halb leer? Bin ich bereit, Veränderung zuzulassen? Was gibt es mir für ein Gefühl, wenn ich das alte Gewohnte aufgeben muss, das Neue anpacken soll? Das sind Fragen, die uns bewegen. Selbstprüfung. Bin ich bereit, meinen Lebensstil zu korrigieren? Bin ich bereit, mich selber mal anzuschauen oder suche ich alles beim anderen, Ursache und Schuld? Oder kann ich auch mal von Schuld weggucken und gar nicht über Schuld reden, sondern mal meine Anteile anschauen? Es gibt einen Mann, den ich total faszinierend finde. Tuler oder Tauler oder wie man ihn spricht. Kennt denn jemand den Herrn Tuler? Ja, er ist nicht ganz in unserer Generation. Er lebte 1300 bis 1361. Und er sagt Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass wir die erst morgen denken. Also der ist genial, der Mensch. Und er sagte zum Beispiel, die Krise abkürzen wollen, heißt sie zu verlängern. Ich habe da ein schönes Bild vor Augen. Als ich ein kleiner Junge war, war ich mit meinen Eltern in einem Lokal. Und hinter uns am Fenster, da war so ein Kokon. Und da wollte irgendwas schlüpfen. Und meine Mutter als gelernte OP-Schwester sah ihre Chance zum chirurgischen Eingriff, wollte mir auch eine Lebenslehre erteilen und nahm ihre kleine Nagelfeile und sagt, wir helfen dem armen Tierchen mal. Und schnitt so ein bisschen den Kokon auf, dass es leichter war. Und was geschah? Das Tier war schwerst behindert und nicht lebensfähig. Es brauchte den engen Durchschlupf, dass es das Blut im Körper nach hinten brachte. Ist doch ein tolles Bild, ne? Das war sicher eine Krise für das Tier in dem Moment. Aber sie war lebensnotwendig. Krisen sind manchmal lebensnotwendig. Das haben wir bereits gehört. Aus den Tiefen des Unterbewussten ins Licht des Bewussten. Ich kann nur verändern und korrigieren, was ich erkenne und wofür ich die Verantwortung übernehme. Ich möchte Mut machen zu diesem mutigen, tapferen Schritt, der eine Riesenchance beinhaltet. Und noch ein Punkt, so zum Mitnehmen jetzt. Krise und wie gehe ich damit um? Was hat meine Krise mit mir zu tun? Oder anders gesagt, was habe ich mit meiner Krise zu tun? Einer meiner Vorträge heißt, was habe ich mit meiner Ehe zu tun? Finde ich auch nicht schlecht, ne? Kann man ja auch mal so formulieren. Neue Aspekte, wie komme ich zu einem neuen Handeln? Für mich ein ganz interessanter Punkt, den ich genauso auch im Management einbringe. Was hat Krise mit mir zu tun? Wer bin ich denn? Und ich habe eine Überschrift formuliert, die heißt, wie ich mich sehe, bestimmt mein Leben. Bestimmt den Umgang mit meiner Krise, bestimmt den Umgang mit Menschen, bestimmt den Umgang mit allem, was ich begegne. Wem ich begegne. Kann man es nachvollziehen? Wie ich mich sehe. Und überlegen Sie nur mal eine kleine halbe Minute. Stellen Sie sich ein Problem vor, eine Krise und wie Sie sich darin sehen. Und ich möchte einfach mal so frech sein und behaupten, die allermeisten sehen sich klein. Der Chef übte Kritik. Ja, wie sehen wir uns jetzt? Als der große, starke, tolle? Kritik, komm her, ich liebe dich. Oder eher als der kleine? Versager vielleicht. Das Wort Versager kommt ganz oft vor in meinen Gesprächen. Wie ich mich sehe, bestimmt mein Leben, bestimmt den Umgang mit der Krise, bestimmt alles, was ich und vor allem, wie ich es erlebe. Ja, meins muss ja nicht gleich so sein, das ist ja ein bisschen überzogen jetzt, ne? Ich finde es so süß einfach. Ne? Die wichtigste Einstellung, die unser Leben bestimmt, ist die Einstellung, die wir uns selbst gegenüber haben. Was denkst du von dir, wenn du mal so einen richtigen Mist gebaut hast? Boah, schon wieder und immer ich und ich kann das nicht. Und ich möchte mal ganz gläubig sagen, dir geschehe nach deinem Glauben. Oder? Und das ist doch hochinteressant. Schauen Sie sich an, wie Sie sich sehen. Zum Beispiel in der Krise. Und ich sage Ihnen, wie Sie handeln werden. Wie Sie reagieren werden. Eine ganz tolle Geschichte habe ich gelesen in der Bibel bei 4. Mose 13. Da werden Älteste, da werden Häupter, heißt es dort, oder in einer anderen Übersetzung Fürsten, losgeschickt, eine ganz alltägliche Geschichte. Werden losgeschickt, ein Land auszukundschaften, in das man eindringen möchte. Ist ja auch vernünftig, wenn man zuerst mal hinguckt, ne? Was erwartet uns dort. Und das Interessante ist, dass diese wirklich geübten und erfahrenen Männer dieses Land durchreisen, inkognito, klar, und kommen zurück und sagen Folgendes. Sie sagen, Wahrlich, es ist alles so, wie es uns gesagt wurde. Das Land ist genau so. Also ist das nicht eine vertrauensbildende Maßnahme? Aber jetzt kommt der Hammer. Es ist alles so, wie uns gesagt wurde. Wirklich wahr. Aber, jetzt kommt dieses Aber, das in der Krise so oft kommt. Aber wir können es leider nicht einnehmen. Ja, warum? Wenn alles so ist, dann, ja, dann lauf los. Aller Hopp, sagt man in Dings da drüben in der Pfalz, ne? Aller Hopp. Wo klemmt's denn nun? Wir können das Land nicht einnehmen. Ja, warum denn nicht? Ja. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Na klar, als Heuschrecke kann ich kein Land einnehmen, wo Riesen rumlaufen. Versteht ihr? Riesen sind Krisen. Wenn 20 Heuschrecken unter einen Fuß passen, das ist einfach mal gefährlich. Waren das denn in Wirklichkeit Heuschrecken? Nee, es waren gestandene Leute, Fürsten, Häupter. Versteht ihr? Und wie oft bin ich mir im Leben klein vorgekommen? War ich denn klein? Nein. Wusste ich plötzlich nichts mehr? Nein. Aber so kam ich mir vor. Und so kann ich kein Land einnehmen, so kann ich keine Krise bewältigen. Und das Schöne ist, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und das waren wir auch in ihren Augen. Ich bin überzeugt, dass keiner den Riesen am Bein gezupft hat. Hey, bin ich eine Heuschrecke? Nee, glaube ich nicht. Das ist das Bild, das wir von uns haben und automatisch auf den anderen übertragen, dass er uns natürlich auch so sieht. Und das macht uns unfähig. Das blockiert uns. Das hemmt uns. Und dieser Vers hier ist genau das, was ich im Alltag erlebe, bis zum Top-Management hin. Eine gestandene Businessfrau, Businesswoman, Businesswife kam in die Beratung, hatte in einer Zweigstelle 200 Leute unter sich. Intelligentes Mädchen mittleren Alters. Und was war ihr Problem? Ich muss alles 6-mal sagen, wenn ich in die Firma komme, bevor jemand was tut. Und ich habe mich gar nicht lang drauf eingelassen, auf wie ist das und wo und was und wie und wo, sondern ich habe gefragt, wie kommst du dir dann vor? Und da sagte sie, wie ein alberner Affe. Und da sagte ich nur noch, Und da guckte ich sie so an und plötzlich sagt sie, Stopp! Sie brauchen gar nichts mehr zu sagen, Herr Spandau. Ich habe alles verstanden. Naja, ich habe es aber noch nicht verstanden, deswegen habe ich gefragt, was haben Sie denn verstanden? Ich will es ja auch verstehen. Weil und sie sagte mir dann, alberner Affe? Ja, wenn der in die Firma kommt, der kann ja sagen, was er will. Das tut doch kein Mensch. Sage ich, bingo. Versteht ihr? Denn wenn ich mir als alberner Affe vorkomme, strahle ich alberner Affe aus. Das ist eine Wahrheit. Ich strahle aus, was ich da drin bin, nicht was ich da sage. Ich war früher, aufgrund von Minderwert, ne, war ich ja früher ein Riesenangeber. Glaub gar nicht. Oh, du liebe Zeit. Reicht die Zeit jetzt nicht, um das alles zu erklären. Wäre lustig, ne? Bin ich alberner Affe im Herzen, strahle ich alberner Affe aus. Und jetzt kommt der alberne Affe in die Firma und sagt, mach mal das und das. Ja, was kommt jetzt rüber? So, und dann habe ich gefragt, und was macht der alberne Affe jetzt? Ja, der muss aggressiv werden. Habt ihr schon mal aggressive Affen erlebt? Das ist was Gefährliches, gell? Und dann tun sie plötzlich, was er sagt. Aber das ist anstrengend. Und die Dame hat es total verstanden. Sie sagt, das ist so anstrengend. Der alberne Affe muss aggressiv werden, damit was läuft. Versteht ihr, was ich meine? Das war ihr Problem. Wer bist du in der Krise? Wie siehst du dich selber in der Krise? So ganz im Herzen, ganz ehrlich, muss ich es nicht sagen jetzt. Nur mal für dich überlegen. Und das ist ein Schlüssel. Das ist eine Riesenchance. Denn hier kann man was verändern. Und ich habe mit dieser Dame gearbeitet. Ich habe mit dieser Dame, das ging gar nicht lange. Ich habe mit dieser Dame gearbeitet und aus dem albernen Affen wurde eine Dirigentin. Können Sie sich den Unterschied vorstellen? Es kommt nicht mehr der alberne Affe in die Firma, sondern die Dirigentin. Ja, was macht man bei einer guten Dirigentin? Was macht das Orchester? Es spielt nach ihrem Dirigieren. Wären ja auch doof, wenn sie es nicht würden. Ne? Und das Interessante für mich auch, der alberne Affe, der kam immer auch so daher. Versteht ihr? Die Dirigentin kam auf einmal aufrecht daher. Komisch, bis in die Körperhaltung hinein. Und noch was, für alle die, die in der Bibel lesen, alberner Affe ist Sünde. Ne? Denn Gott ist nicht ein Vater der albernen Affen. Dann schon eher der Dirigentinnen, ne? Oder was da immer so rauskommt, individuell verschieden. Kann man sich vorstellen, was ich meine? Wer sind wir denn an der Stelle? Wer sind wir denn? Und das ist so entscheidend, wie ich mich sehe, bestimmt mein Leben. Andere Geschichte, so ein kleiner Kerl, weiß nicht, wie groß er war, keine Ahnung, er war bräunlich, das weiß ich. Er war schön von Gestalt, das weiß ich auch. So ein Schönling. Eigentlich war seine Aufgabe, die Tiere zu hüten auf dem Feld. Und der Vater hat aber gesagt, komm, nimm Käse, geh an die Front. Deine Brüder kämpfen gerade gegen die Feinde. Bring ihnen Käse, ne, zur Stärkung. Wer war's? David, genau. Und er ging natürlich, so ein Junge, ne, das ist interessant, an die Front, ne, mit seinem Käse. Und er kam an die Front, der kleine Kerl, ne. Und bringt den Brüdern den Käse. Und was passiert? Da tritt ein Riese hervor aus den Reihen der Feinde. Und was sagt der Riese? Der sagt, wo ist der Mann, der es wagt, mit mir zu kämpfen? Jetzt stellt euch vor, gestandene Krieger. Und da war kein Mann, scheinbar. War keiner da. Denn es war Angst und Zittern, steht da. Und was macht der David, der Kleine? Eine seiner ersten Fragen war, hey, was kriegt denn der, der den umhaut? Ah, das ist doch erfolgsorientiert, wa? Was kriegt denn der, der den umhaut? Und die Brüder wurden wütend, weil das zeigt ja ihre Feigheit. Ne? Ist ja klar, wenn man einen Spiegel vorhält, ne, dann sie sagen, was willst du denn? Hast deine Herden verlassen? Hau ab, du Untreuer. Nee, sagt er, das will ich sehen. Und da kam keiner. Dann ging er zum König, muss man sich vorstellen, gell, der Kleine. Sagt, du König, mach dir mal keinen Kopf. Ich regel das. Was, du? Und wie verzweifelt musste der König gewesen sein, dass er den Kleinen ernst nimmt. Und sagt, dann nimm wenigstens meine Rüstung. Nun steckt der Kleine in der Rüstung. Der konnte nicht rausschauen, nicht oben, nicht unten. Ne? Der konnte nicht laufen. Der sagt, nimm das Ding weg. Er kann mich nicht mal bewegen. Na, jetzt so unter uns gesagt, Rüstung, ne, so die Sicherheit der Welt. Ne. Ja, nee, weißt du was? Ich nehme mit, was ich kenne. Ich nehme meine Schleuder mit und meine Steine. Meine Frau brachte mir aus Israel so eine Schleuder, so Steine. Ich habe es bis heute noch nicht zu einer großen Fertigkeit gebracht. Aber er kannte das. Sagt, mit der Schleuder habe ich das erlebt. Die nehme ich jetzt. Und weißt du was, sagt er noch, und das scheint mir so wichtig. Er sagt, weißt du, der mir geholfen hat, als ich den Löwen am Bart nahm, der hilft mir auch jetzt. Und wissen Sie, wo ich den Löwen am allerwenigsten nehmen würde? Am Bart. Warum? Das ist ganz nah an der Schnauze. Ja, guck. Muss nicht alles so wörtlich nehmen. Versteht ihr? Und dann ging er vor und der Goliath, der ärgert sich, sagt, jetzt schicken Sie die Hündlein. Und dann sagt er einen tollen Satz, er sagt, du kommst mit Schwert und Schild und ich komme im Namen des Herrn. Also wer war er da, der David? Wer war er denn in dem Moment? Wer war er in dem Moment? Du kommst mit Schwert und Schild, ich komme im Namen des Herrn. Wer ist er denn jetzt? Bitte? Lauter? Ja, bestimmt nicht die kleine Heuschrecke, oder? Und der war ja auch nicht dumm, der sieht auch, dass der andere groß war. Aber er sieht es mit ganz anderen Augen, weil er ein anderes Verständnis von sich hat. Er sagte, der Beschnittene, der wusste genau, der gehört nicht zum Bund Gottes. Ich gehöre zum Bund Gottes. Und es macht nicht arrogant, keine Angst. Es macht richtig demütig. Es gibt ja keinen größeren Hochmut oft als die Demut, gell? Und die Leute, alle die anderen haben das ja auch gesehen, dass der Goliath so groß war und haben gesagt, der ist so groß, da haben wir keine Chance. Wie haben die sich gesehen? Wie haben die sich gesehen? Klein. Der ist so groß, da haben wir keine Chance. Und der David war auch nicht blöd, ne? Hat auch gesagt, der ist so groß, den treffe ich auf jeden Fall. Ne? Versteht ihr? Und da ist der Unterschied. Wer bin ich in der Krise? Und mit dieser neuen Person, die wir erleben dürfen, die wir erarbeiten dürfen, diese neue Person, diese Dirigentin und nicht mehr der alberne Affe. Jetzt kann ich anders auf das hören, was Gott sagt. Jetzt kann ich meine Abwehrmechanismen ablegen oder verändern zum Positiven. Jetzt kann ich Gott an mir handeln lassen, aktiv, durch meine volle Entscheidung. Ich bin mündig, ich darf mitentscheiden. Jetzt kann ich dem Heiligen Geist erlauben, unsere Herzen zu verwandeln. Jetzt kann ich in der Logik Gottes denken. Die Logik der Welt sagt, der ist so groß, haben wir keine Chance. Wenn ich so in der Krise stehe, dann gehe ich unter. Oder ich sage, der ist so groß, dann treffe ich auf jeden Fall. Das ist die Logik Gottes. Für die Krise eine Riesenchance. Krise final betrachten, in jeder Krise steckt die Finalität des Betreffenden oft noch deutlicher an anderen Stellen. Das heißt, auch mit der Krise will ich was erreichen. Was will ich denn? Darauf können wir jetzt nicht groß eingehen, da reicht die Zeit nicht. Aber ich möchte Mut machen, wer dranbleiben möchte, dran zu bleiben. Wer bin ich in Wirklichkeit? Und dann eine letzte Chance, die ich noch nennen möchte, einen letzten Punkt, Krise ist immer auch eine Beziehungsstörung. Und gerade die Krise bietet die Möglichkeit, sich zu fragen, bin ich versöhnt mit Gott, mit dem Nächsten und mit mir selbst? Auch mit meinem Leben? Mit meinen Defiziten? Mit meiner Rolle, die ich habe und so weiter? Bin ich versöhnt mit mir selber? Mit Gott, mit dem Nächsten? Manchmal bin ich versöhnt mit Gott, mit dem Nächsten. Vor allem mit dem Missionar aus Hinterindien, der ist ja weit weg, ne? Da fällt's am leichtesten. Da würde ich mal anfangen. Aber ich stelle fest, in 38 Jahren Seelsorge, 26 Jahre innerhalb der großen Firma, und stelle ich fest, versöhnt mit sich selber, das ist ein Problem. Das ist nicht so einfach. Versöhnt mit mir, mit meinen Verletzungen, vielleicht aus der Kindheit. Versöhnt mit mir, mit meinem Selbstbild. Das hat ja doch keinen Wert, was ich mache. Ich bin ja doch der Kleine. Ich bin ja doch so unmündig und hilflos. Versöhnt mit dem, wie ich mich selber sehe, und auch versöhnt mit denen, die mich verletzt haben. Versöhnt mit meiner Vergangenheit, mit meiner Gegenwart und damit vielleicht auch mit meiner Zukunft. Versöhnt mit Gott, der mich geschaffen hat, der nicht möchte, dass ich mich als Heuschrecke sehe, sondern der möchte, dass ich mich als sein geliebtes Kind sehe, das eine Vollmacht hat, eine Autorität hat. Versöhnt. Und versöhnt mit mir heißt neues Selbstbild, Dirigentin statt alberner Affe. Hier stehe ich, kann nicht anders, Gott helfe mir, ich stehe, ich bin Persönlichkeit. Ich darf die Chance in der Krise wahrnehmen. Ich darf mit diesen neuen Augen sehen, mit der neuen Logik denken. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich habe das im eigenen Leben erfahren. Manchmal hilft es ja, wenn man so ein Beispiel gibt. Ich war ganz lange meines Lebens, war ich in meinem Herzen ein Hilfsarbeiter. Nichts gegen Hilfsarbeiter, überhaupt nicht. Aber ich hatte eine Stellung, in der ich Menschen unter mir hatte. Und einmal musste ich 3 Mitarbeiter entlassen. Und ich bin fast selbst gestorben. Weil der Hilfsarbeiter in mir, der Kleine, der wollte eigentlich Freundschaft, der wollte Harmonie. Der wollte gut angesehen sein, der wollte lieb gehabt werden. Gell? Das ging so weit, dass ich das schon ausstrahlte. Ich habe in einer Menschenmenge nur mal so gemacht und da kraulten die mir am Kopf. Da bin ich erschrocken, gell? Ich sag, hey, was war das denn? Also nicht, dass ich das nicht mag. Versteht ihr? Und ich habe gelernt in der Seelsorge, in der beratenden Seelsorge gelernt, meine, und jetzt sage ich nochmal einen Begriff, den wir auch nicht ausführen können, aber macht nichts, meine Person der Mitte zu finden, meine Person der Wahrheit. Denn alberner Affe ist Lüge, Heuschrecke ist Lüge. Und alles, was du denkst, was du in deinem Minderwert bist, ist Lüge. Und jetzt suche nach deiner Person der Wahrheit. Und ich habe sie gefunden über ein Tier. Das klingt jetzt blöd, nennt man Projektionsgeschichte. Ne? In meinem Minderwert war ich eine Maus. Und ich habe in der Mitte gefunden, der Alpha-Wolf. Klingt komisch, gell? Finde ich toll. Inzwischen habe ich daheim 2 Wölfe, so groß, ne, in Kunststoff. Alpha-Wolf. Aber ich habe mit anderen Augen gesehen seitdem. Mit anderer Logik gedacht seitdem. Wer bist du in Wahrheit? Das zu erfahren, ist so wichtig. Denn dann werden wir alles andere, was uns im Leben begegnet, ganz anders sehen. Dann werden wir mit der Logik schauen können, der ist so groß, den treffe ich auf jeden Fall. Und wir werden anders mit Krisen umgehen. Anders mit den alltäglichen Problemen umgehen. Anders mit unserem Partner, mit unserem Nächsten umgehen. Und damit möchte ich an dieser Stelle schließen.